Jeder Angriff, den ich irgendwo am Markt wahrnehme, der macht schon was mit mir. Da sage ich natürlich auf der einen Seite, okay, gut, dass es uns nicht getroffen hat, weil egal, was wir tun, wir sind nie zu 100% sicher. Auf der anderen Seite aber auch, okay, ich habe jetzt da Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind. Es muss immer mehr dokumentiert werden, sodass halt quasi auch eine digitale Akte eine Unterstützung sein kann. Und wenn man sich jetzt mal mit einem Arzt oder einer Ärztin unterhält, die sich diese Lösung anschauen, die werden einem sagen, ja, das mag zu 20, 30, 40% funktionieren, aber es berücksichtigt meine Sonderfälle nicht. Und dann ist es natürlich leichter, auf einem Blatt Papier irgendwo noch einen Kommentar hinzuschreiben, weil wenn ich das in meiner digitalen Akte nicht habe, dann habe ich es halt einfach nicht.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen zum Human Firewall Podcast, zu dem ich heute Sascha Fröhlich begrüße. Und Sascha Fröhlich ist der Chief Information Security Officer der Sana Kliniken. Also heute sehr, sehr, sehr spannende Themen, in die wir eintauchen im Bereich Gesundheitssystem und wie es auch vielleicht im Fokus steht. Sascha hat verschiedenste Bereiche, glaube ich, in der IT und der IT-Sicherheit in seiner Karriere gesehen. Viel auch in der kritischen Infrastruktur, also gerade natürlich auch, aber davor auch bei der Deutschen Bahn, bei den Berliner Wasserbetrieben und war dann lange Zeit auch als Consultant unterwegs. Und ja, wie schon gesagt, wir möchten über die Bedrohungslage im Gesundheitssystem sprechen und was man auch tun kann und warum das so schwierig ist. Und dafür begrüße ich dich ganz herzlich, Sascha. Sascha, heute willkommen in unserem Podcast.
Hallo Niklas, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch oder man sieht es, ich muss das mal beschreiben, weil wir sind ja ein Podcast. Du sitzt vor einer Wand von Union Berlin Stickern, deshalb vermute ich mal, dass du großer Union Berlin Fan bist, die in der ersten Bundesliga spielen, wie ich verstanden habe. Ich bin ja großer Fußball-Nichtkenner, aber weiß, dass wir hier in Köln ja nicht mehr in der ersten Liga sind.
Ja, ihr habt in der letzten Saison ein bisschen Pech gehabt, aber ja, in der Tat, bin seit über 20 Jahren Union Fan. Hier in meinem Homeoffice sieht es auch entsprechend aus. Ja, ein bisschen rot-weiß hier.
Ja, also wir werden uns auf jeden Fall nicht im Stadion treffen, aber hoffentlich an ganz vielen anderen Stellen. Aber jetzt wollen wir uns heute eben austauschen, natürlich zu der besonderen Situation im Gesundheitssystem. Aber davor erst nochmal ganz kurz unsere Entweder-Oder-Icebreaker-Fragen. Und die drehen sich natürlich auch ein bisschen um ja deine Domäne im Gesundheitsbereich. Und ich würde dich bitten, einfach Entweder-Oder dich schnell zu entscheiden, ohne vielleicht viel nachzudenken. Und bin sehr gespannt. Die erste ist Krankenhauskantine oder selbstgebrachtes Mittagessen?
Krankenhauskantine.
Geht wahrscheinlich schnell und ist, glaube ich, besser als der Ruf, ne?
In der Tat. Also wir haben auch an ganz vielen Standorten eigene Köche und das ist völlig in Ordnung. Also ich glaube, Kantinen generell haben einen schlechteren Ruf, als sie sind.
Okay. Dann jetzt, das ist jetzt hier Zahnmedizin, Zahnarztbesuch, gar kein Problem oder aufschieben, bis es nicht mehr geht?
Nee, gar kein Problem. Also gesunde Zähne, gut aussehende Zähne sind super, super wichtig, weil sonst hat man das böse Erwachen im Alter, von daher sofort machen.
Ich muss sagen, habe ich gerade ein bisschen gestockt. Ich war nämlich gestern da und es wurde auch leider ein bisschen gebohrt.
Das gehört dazu.
Ja, ich finde das ja immer sehr spannend, auch von der medizinischen Perspektive. Was passiert denn da? Und ich hatte aber eine Wurzelbehandlung. Das war, naja, also ich glaube, ich habe einfach alles schon erlebt. Du hast als CISO, also vermutlich wie auch deine medizinischen Kollegen, oder eher etwas geregeltere Arbeitszeiten, Fragezeichen. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn du wählen könntest, Tages- oder Nachtschicht?
Definitiv Tagesschicht. Ich habe genug Hobbys, die ich irgendwie nach dem Feierabend, sobald es den denn gibt, ausübe. Von daher, ich arbeite schon gerne tagsüber.
Ja, aber im Sicherheitsbereich kann man eben sich das auch nicht immer aussuchen, sondern da ist man vielleicht auch mal am Wochenende.
Das gehört natürlich dazu. Also klar, wir werden ja später noch auf Details reingehen. Wir als Sana-Kliniken wurden jetzt von größeren Angriffen bisher glücklicherweise verschont. Aber es ist schon so, dass in einer Inhouse-Position als CISO sind die Feierabende etwas anders als beispielsweise in der Beratung. Ja, da konnte man abschalten und dann war Feierabend. Das ist jetzt hier in meiner Verantwortung nicht mehr ganz so.
Ja, und auch nicht planbar und man hat auch diese Unsicherheit. Ne?
Es
könnte etwas kommen. Dann eine Frage, auf die wir, glaube ich, am Ende auch nochmal eingehen wollen. Digitale oder analoge Krankenakte oder Patientenakte?
Definitiv digital, bringt natürlich enorme Herausforderungen mit sich. Da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Die Vorteile einer digitalen Akte überwiegen natürlich im ganz, ganz großen Stile einer analogen Akte. Wenngleich natürlich aber auch analoge Akten in dem täglichen Handling vom Pflegepersonal auch ihre Vorteile bieten.
Klar, es ist unmittelbarer. Ne? Da habe ich gleich vielleicht auch nochmal eine Frage auch der Datenübermittlung, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn man mal versucht hat, in ein Krankenhaus große Daten wie irgendwie Röntgenbilder oder so reinzukriegen, also wenn man von einem anderen Arzt überwiesen wird. Ich kann das selber sagen, das ist dann gar nicht so leicht. Ne? Eine E-Mail kann man nicht schicken mit einem Anhang.
du kannst es probieren, aber es wird wahrscheinlich nicht ankommen. Also bei uns ja. in jedem Fall nicht. Aber natürlich ist da ein ganz, ganz großer Punkt die Harmonisierung. Also innerhalb der Kliniken von anderen Klinikkonzernen, der niedergelassenen Ärzte und so weiter, da gibt es halt keinen Standard. Da gibt es zig Lösungen am Markt und dementsprechend der eine brennt auf CD oder auf DVD, der nächste gibt einen USB-Stick mit, der nächste druckt es aus und dann muss es bei uns wieder digitalisiert werden oder irgendwie ins System reinkommen. Das ist ein ganz, ganz großer Schmerz. Und da müsste sich mal der Markt oder vielleicht auch der Gesetzgeber mit Standards bemühen, damit genau diese zum einen Medienbrüche, aber auch die Unsicherheiten beim Austausch einfach überwunden werden.
Ja, ich kann das nur berichten. Also aus dem Freundeskreis sind auch ein paar Ärzte, die dann niedergelassen sind in dem Fall. Da weiß ich weiß nicht, wie das jetzt heute ganz akut abläuft, aber so vor 3-4 Jahren war eigentlich noch relativ normal, dass die sich teilweise dann da auch WhatsApps verschickt haben mit Patientendaten, weil es nichts Besseres gab. Oder das war das Unmittelbare, ne?
Ich möchte da nicht meine Hand für uns vorlegen. Also es gibt auch, bei Sana gibt es auch klinische Messenger, die im Prinzip so etwas wie WhatsApp sind, dann aber quasi mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen, mit entsprechenden Datenschutzfreigaben. Aber ob die an jeder Stelle genutzt werden, ich würde da nicht meine Hand für uns vorlegen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja. Und das auch aus einem Verständnis, dass ein Arzt alles dafür tun wird, um seinen Patientinnen und Patienten etwas Gutes zu tun. So, und wenn das der schnellste Weg ist, dann kann ich auch als CISO den Arzt verstehen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ja. Und ich meine, ihr habt natürlich den Vorteil, als privater Klinikverbund könnt ihr dann wahrscheinlich solche Lösungen auch intern eher etablieren. Aber diese Verbreitung solcher speziellen Messenger, also die muss ja auch gegeben sein, weil wenn ich jetzt niedergelassener Arzt 1 bin und zu dem zweiten das schicken möchte, dann hat der das vielleicht gar nicht.
Ne? Vollkommen richtig. So. Ja. Und WhatsApp hat da mittlerweile über die Jahre halt eine Verbreitung erlangt, wo es halt logisch ist, logisch in Anführungsstrichen, dass man es verwendet, aber das ist natürlich nicht der richtige Weg, gar keine Frage.
Ja. Wollen wir gleich nochmal etwas genauer drauf eingehen, also auf den Stand der Digitalisierung im Gesundheitssystem, aber springen wir erstmal vielleicht an den Anfang oder aus unserer Sicht jetzt hier im Sicherheitsbereich, im Security-Bereich der Anfang, und das ist die Bedrohungslage. Wir haben ja hier in Deutschland eine unrühmliche Position erlangt, weil wir den ersten Todesfall hatten, der zumindest mittelbar auf einen Cyberangriff zurückzuführen war. Das war im Jahr 2020, also jetzt auch schon wieder ziemlich lang her. Da ist eine 78-jährige Patientin gestorben. Da musste der Krankenwagen umgeleitet werden, weil das Uniklinikum Düsseldorf verschlüsselt wurde durch einen Ransomware-Angriff und musste dann dementsprechend auch die Notaufnahme schließen. Das ist jetzt natürlich ein extrem tragischer Fall. Wir hatten vor kurzem den NHS, also den National Health Service in Großbritannien, die auch sehr, sehr, sehr hart getroffen wurden von einem Angriff der russischen Gruppe, wissen wir mittlerweile, Quilin. Das war auch ein Ransomware-Angriff und da wurden dann auch, ich glaube, das war auf die Bluttransfusions-Substelle oder das Unternehmen oder die Organisation, die sich darum kümmert, und dadurch gab es aber diese ganzen Domino-Effekte und es wurden Operationen verschoben, abgesagt. Also wir sehen, wenn es denn passiert, hat das unglaublich große Auswirkungen, wenn Teilnehmer des Gesundheitssystems angegriffen werden. In diesen Fällen waren das alles kommerzielle Angriffe, die dann teilweise sogar versehentlich passiert sind. Ich glaube, in Düsseldorf wurde dann auch wieder entschlüsselt, weil die Angreifer eigentlich, glaube ich, die Uni Düsseldorf angreifen wollten und das natürlich nicht wollten. Aber wir sehen, das hat einen großen Impact. Und es macht natürlich, oder ihr nehmt das sicherlich wahrscheinlich auch wahr, jetzt als CISOs und Sicherheitsverantwortliche im Gesundheitsbereich. Ja, was hat das mit dir gemacht und was war so die Auswirkung für dich?
Also ein Klinikum ist extrem komplex aufgebaut. Ja, jeder, der schon mal in einem Krankenhaus war, der sieht nur Bruchteile davon. Das sind ja auch unterstützende Prozesse, beispielsweise von einer Sterilgutversorgung. Wenn ich operiert werde, dann brauche ich steriles Besteck. Das habe ich in aller Regel im Klinikum intern. So, wenn dort der Prozess gestört ist, ja, dann ist es ein Subprozess, aber der ist halt immanent wichtig für Operationen. Es geht um die Patientenaufnahme, es geht um eine OP-Vorbereitung, es geht auch um eine OP-Planung, es geht am Ende vielleicht aber auch um eine Abrechnung von den Patienten. Es sind ganz, ganz viele Prozesse, die ich stören kann, die dann halt nicht direkt, aber indirekt dann halt zum Schaden für Leib und Leben führen können. Das kann aber auch sein, ich verändere eine Medikation in einer Patientenakte. So, da habe ich natürlich in aller Regel nochmal ärztliches oder pflegerisches Personal, was dann nochmal raufschaut, aber im Zweifel kann das trotzdem verändert werden. Und dementsprechend hat sich auf jeden Fall in meinem Berufsalltag das schon verändert. Meine davor, du hast es erwähnt, war ich 6 Jahre in der Beratung, habe dort zwar auch einen Klinikkonzern und ein kleineres Krankenhaus beraten, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Automotive oder andere Bundesbehörden, da geht es in der Regel nicht um Leib und Leben. Und dementsprechend hat sich halt auch ganz klar meine Sensibilität verändert, dass ich weiß, wofür ich das tue. Ich tue das für Patientinnen und Patienten. Ich tue das aber auch für Mitarbeitende, um deren Sicherheit es natürlich auch geht. Und von daher jeder Angriff, den ich irgendwo am Markt wahrnehme, der macht schon was mit mir. Da sage ich natürlich auf der einen Seite, okay, gut, dass es uns nicht getroffen hat. Ja, weil egal, was wir tun, wir sind nie zu 100% sicher. Auf der anderen Seite aber auch, okay, ich habe jetzt da Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind. So, und da gibt es schon auch Austauschformate mit anderen CISOs, mit anderen ISBs, wo wir auch mitunter dann auch Hilfe anbieten. Von daher, ja, also das tut schon was mit einem.
Das ist eine interessante Komponente, die ich so eigentlich gar nicht gesehen habe. Also zum einen ist der Purpose nochmal wesentlich stärker, weil man, ne, man hat wirklich nochmal einen Einfluss, ja, auf die Gesundheit natürlich von Patientinnen und Patienten. Aber gleichzeitig ist der Druck vielleicht auch emotional noch höher, weil es geht noch um so viel mehr. Ne?
Definitiv. Also ich war jetzt auch schon in einigen Sana-Kliniken und habe dort auch mal dem Personal über die Schultern geschaut. Beispielsweise vor 3 Wochen war ich im Klinikum Rummelsberg. Das ist ganz in der Nähe von Nürnberg. Und war dort, ich war im OP, ich war auf Station, ich war in der Sterilgutversorgung. Ich habe mir die Patientenaufnahme angeschaut. Und da merke ich manchmal, wie, klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wie eigentlich unwichtig mein Job ist. Wenn ich dann aber wieder tiefer drüber nachdenke, ist er es natürlich nicht. So, weil ich denke mir, okay, wenn ich jetzt von heute auf morgen nicht mehr da wäre, dann würden trotzdem noch Patienten versorgt werden, ganz klar. Auf der anderen Seite arbeiten wir, und mit wir meine ich sämtliche Kollegen und Kolleginnen von der IT, von der Medizintechnik, von der Gebäudetechnik, wir arbeiten daran, um quasi diesen Klinikbetrieb aufrechtzuhalten und vor allem halt auch sicher zu gestalten. So, und das sieht man im Klinikum nicht, das passiert aber im Hintergrund.
Absolut. Und würdest du denn auch sehen, also jetzt diese beiden Fälle, die ich beschrieben habe, das kann man ziemlich genau sagen, das waren kommerzielle Angriffe, also klassische Verschlüsselungstrojaner, und im Grunde ist wahrscheinlich den Angreifern da komplett egal, wen sie da getroffen haben. Hauptsache, er zahlt dann Lösegeld oder eben sie können ihr normales Playbook abfahren. Aber gibt es auch vielleicht noch andere Lehren, die ihr aus anderen Angriffen gezogen habt, wo es vielleicht dann auch etwas zielgerichteter gegen Kliniken geben? Oder seht ihr das, dass auch Akteure, ich meine, natürlich schwer von außen direkt zu sagen, aber dass dort auch die kritische Infrastruktur oder Kliniken als kritische Infrastruktur gezielt getargetet werden?
Ich sehe das tatsächlich nicht unbedingt. Mhm. Also wir haben definitiv Angriffe am Markt. Ich glaube, letztes Jahr hat das BSI rausgegeben, im Jahr 2023 gab es 23 Angriffe auf Krankenhäuser. Das ist jetzt gar nicht so viel. Mhm. Ja, von daher, also nein, ich würde sagen, ich nehme das nicht wahr, dass Krankenhäuser gezielt Ziel sind von Angreifern, weil ich denke, dass wenn es gerade um Lösegeldforderungen geht, da gibt es deutlich bessere, in großen Anführungsstrichen, Ziele, sei es beispielsweise Automotive, wo halt ganz, ganz viel mehr Kapital dahinter steht. Von daher, ich denke, nein. Natürlich, je nachdem, wie sich die globale Lage noch weiter zuspitzt, kann auch ein Krankenhaus wiederum ein sehr, sehr gutes Ziel sein. Auf der anderen Seite, wenn ein Krankenhaus eines Landes zum Ziel wird, dann besteht natürlich auch das Risiko, dass das Krankenhaus des angreifenden Landes dann auch wiederum zum Ziel wird. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Angreifer da eine gewisse Scheu vorhaben. Das glaube ich nicht, aber auch keine gesteigerte Motivation, explizit Krankenhäuser anzugreifen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich damit beschäftigt, wer da uns eigentlich angreift, ich glaube, mit Linus Neumann haben wir dazu auch gesprochen, dann sind das ja, der weitaus größte Teil der Akteure sind kommerzielle firmenähnliche Konstrukte, Gangs oder so kann man das nennen, und die haben eigentlich ein großes Interesse, dass das gut abläuft. Ich verschlüssel dich, du zahlst, dann sorge ich auch dafür, dass das möglichst rund abläuft, und ich möchte eigentlich auch nicht, dass ich in der Presse stehe und jetzt hier Leib und Leben bedroht habe, weil das gibt mir eine schlechte Marke.
Reputation,
das,
ja.
Genau, macht mein Leben schwieriger. Macht irgendwie mein Leben dann schwieriger. Dann gibt es wahrscheinlich die kommerziellen Akteure, die so ein bisschen auch von den Staaten, in denen sie dann sitzen, nicht unterstützt, aber gedeckt werden. Ich glaube, bei Quilin könnte man das vielleicht verursachen, weil es natürlich jetzt auch für eine russische Regierung aktuell oder einen Putin sicherlich nicht so schlecht ist, wenn da der NHS in Großbritannien ein bisschen gestört ist. Das ist dann, sorgt auch für Verunsicherung in der Bevölkerung. Aber es ist nicht das Primärziel, sondern es ist mehr so ein nettes Nebenprodukt.
Vielleicht ist es auch einfach so ein Stück weit eine Warnung. Also NHS ist jetzt ja nicht direkt ein Krankenhaus. Ja, ich bedrohe nicht direkt Leib und Leben, aber trotzdem kann ich irgendwo schon mal sagen, okay, ich könnte, wenn ich wollte. Ist jetzt aber auch ganz viel Theorie dabei. Die Zeit wird zeigen, bisher sind wir relativ glimpflich davon gekommen. Also wir als Markt, klar gab es Fälle in Düsseldorf, an den Bodenseekliniken in Frankfurt, die gab es definitiv. Aber so richtig Großes ist noch nicht passiert. Und natürlich kritische Infrastruktur, klar. Zählen aber auch noch andere Bereiche dazu, von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir dann so das große Ziel sind, was nicht heißen soll, dass wir nicht alles dafür tun, damit es halt nicht passiert.
Das ist auch noch so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wenn man sich wirklich dann auch nochmal mit gerade auch so Ethical-Hackern austauscht. Also der Cyberkrieg, wo die kritische Infrastruktur angegriffen wird, dann liegt das Krankenhaus lahm oder das Kraftwerk geht aus. Das wäre ja etwas, was wirklich so jetzt einfach in der aktuellen Phase wenig Sinn macht jetzt auch für diese staatlichen Akteure. Ja gut, dann geht halt da ein Kraftwerk aus. Das verursacht maximal Verunsicherung in der Bevölkerung. Aber ansonsten ist das ja kein strategisches oder taktisches Ziel, weil es bringt ja nichts, ne?
Gut, jetzt nehmen wir mal Russland und nehmen halt Nord Stream. Ja, das ist halt natürlich auch kritische Infrastruktur. Da macht es in ganz großen Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr hört das, wenn ich sie quasi in die Kamera mache, da macht es schon Sinn, das anzugreifen. Aber das ist bei Kliniken anders. Von daher sind Kraftwerke da schon, glaube ich, ein anderes Ziel, weil ich damit natürlich auch politische Ziele verfolge, Energie aus anderen Quellen beispielsweise herzuholen.
Was, glaube ich, vielleicht noch ein Punkt ist, den man in den USA und, glaube ich, in Skandinavien gesehen hat, ist so dieses Thema Triple Extortion, weil natürlich, also jetzt neben der Verschlüsselung und dann wieder Geld dafür zu verlangen, gibt es natürlich auch die Fälle, wo dann Daten geleakt werden und Patientendaten sind natürlich ganz besonders sensible Daten. Und dann in Form der Triple Extortion gab es zumindest Fälle, wo in besonders pikanten Bereichen, sage ich jetzt mal, also psychiatrische Einrichtungen, aber auch so männliche Gesundheit, kenne ich einen Fall aus den USA, da wurden dann tatsächlich die Patienten direkt nochmal angeschrieben und es wurde gesagt, ja, ich habe jetzt hier einen Datensatz über dich, über deine Behandlung, über deine Probleme, deine Diagnose, das könnte ich jetzt eigentlich auch veröffentlichen oder ich hole mir jetzt auch nochmal von dir als Patient dann Lösegeld. Ne? Und das ist etwas komplexer, aber gleichzeitig auch natürlich eine Masche, die passiert. Ne?
Wie du schon sagst, wir haben halt sehr intime Daten, die niemanden etwas angehen, außer dem Patienten selber oder halt das ärztliche und pflegerische Personal. Und das steigert auch ganz klar die Sensibilität meiner Arbeit und auch die meines Teams und auch eines ganzen Klinikums, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass die Patienten uns ja auch ihre Daten quasi anvertrauen. Und damit wollen wir genau so umgehen, damit genau das nicht passiert. Ganz klar.
Siehst du denn, wenn du dich auch austauschst mit anderen CISOs von Kliniken, Trends, die jetzt vielleicht auch in eurer Industrie jetzt über das hinaus, was wir besprochen haben, so zu sehen sind? Ich meine, das ist wahrscheinlich mit der Digitalisierung auch verknüpft, über die wir gleich nochmal dediziert sprechen wollen. Aber gibt es irgendwas oder sagt ihr, da sind wir eigentlich wie jede Industrie, sage ich mal in Anführungsstrichen?
Wir sind da vielleicht wie jede Industrie vor 10 bis 20 Jahren. Das muss man leider so sehen. Wir sind, und da glaube ich, kann ich für viele Kliniken sprechen, wir sind halt bei dem Thema Digitalisierung, aber auch bei der Modernität der Infrastruktur, da sind wir halt noch ein paar Jahre hinterher. Und das geht nicht nur uns so, das geht anderen Kliniken genauso. Und dementsprechend gilt es erstmal darum, quasi den Status quo überhaupt erstmal aufzuarbeiten. Ja, da sind andere Branchen, sage ich jetzt nur die Finanzdienstleistungsbranche, auch Automotive, die sind da, weil sie natürlich aber auch ganz andere Budgets haben, weil sie sich ganz anders finanzieren können, sind sie halt schon deutlich stärker voraus. Von daher ist jetzt die Gesundheitsbranche nicht die Branche, die jetzt hier die Trends setzt, ja, sondern erstmal quasi den Markt aufholen muss.
Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Stichwort, bringt uns eigentlich zu dem großen Bereich, über den wir im Kern sprechen wollen. Das ist eben auch die Herausforderung der Cybersicherheit, Cybersecurity im Krankenhausbetrieb. Also du sagst, ihr müsst das aufholen, weil die Industrie vielleicht, oder die Industrie, sagen wir mal, Krankenhäuser insgesamt von der technologischen Ausstattung etwas hinterher ist. Warum das so ist, wollen wir gleich auch nochmal genauer beleuchten. Und gleichzeitig natürlich auch nochmal Herausforderungen im organisationalen Betrieb hat. Ne? Aber wenn du das mal so zusammenfasst, was sind so deine Top-Herausforderungen jetzt im Sicherheitsbereich in einem Krankenhausverbund? Ihr seid ja auch ein integriertes Unternehmen. Ne?
Genau. Also meine größte Herausforderung aktuell ist die Umsetzung der NIS2-Richtlinie. Ja, also ich kann sie nur befürworten, das muss ich ganz klar sagen, weil hier schafft ein Gesetzgeber einen quasi Mindeststandard für bestimmte Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Das ist völlig verständlich. Das bringt mich aber zu einer Herausforderung. Wir sind jetzt ein Konzern, wir haben über 150 Gesellschaften, knapp 40.000 Mitarbeiter, dass wir von heute auf morgen mehr als 4 Hände voll Unternehmen haben, die auf einmal reguliert werden, die davor nicht direkt reguliert werden, wobei also nicht direkt mit Sanktionen belegt werden könnten. Und jeder, der schon mal in einem Krankenhaus war und jeder, der auch Nachrichten mit unserem Gesundheitsminister verfolgt, der weiß ja, wie ungefähr die finanzielle Lage in einem Krankenhaus ist. Und wenn ich jetzt zu einem Klinikgeschäftsführer gehe und sage, du, lieber Geschäftsführer, du solltest dich jetzt mal um Informationssicherheit kümmern, du solltest jetzt mal bitte einen ISO oder einen ISB einstellen, dann wird er mir sagen, ja, woher soll ich das dann bezahlen? Und das ist jetzt hier gerade in einem Klinikkonzern natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Da haben wir ganz klar auch den Vorteil, dass wir ein Klinikkonzern sind, im Gegensatz zu einem lokalen städtischen Klinikum, was rein für sich alleine steht. Wir können Ressourcen bündeln, wir können Skaleneffekte nutzen. Nichtsdestotrotz ist das aber auch eine gewisse Herausforderung. So, ich habe jetzt beispielsweise auch 5 Stellen geschaltet, um quasi die Krankenhäuser mit Informationssicherheit zu versorgen, also quasi die dezentrale Informationssicherheit. Und da ist auch das Gesundheitswesen ist ja auch eine Frage der Attraktivität. So, wenn ich jetzt die Wahl habe, gehe ich zu Google, Amazon, VW und Co. oder gehe ich jetzt ins Gesundheitswesen, da muss man schon eine gewisse Motivation mitbringen, ganz klar. Und das zählt alles so in den Bereich meiner Herausforderungen rein, dass wir uns quasi rechts- und normenkonform aufstellen. Ich will auch gar nicht so sagen, dass wir da so meilenweit weg sind, aber wir müssen halt was tun und das muss finanziert werden. Und das ist gerade eine meiner größten Herausforderungen.
Aber das ist natürlich ganz spannend, wenn man das wirklich sich mal, also wenn man es mal durchspielt. Also ihr seid ein Konzern und was du angesprochen hast, diese Skaleneffekte, ich meine, ist jetzt vielleicht eine blöde Analogie, aber man kennt das ja aus dem Cloud-Bereich auch, ne, wo man eben sagen kann, okay, ist besser oder ist auf jeden Fall sicherer, weil da kann ein sehr großer Player dann sehr viele Ressourcen einsetzen, um Sicherheit voranzutreiben, versus wenn ich das selber mache, dann ja, kann ich das nicht so. Und so ist es dann eben hier in diesem Fall auch. Jedes städtische Klinikum, was nicht zu einem Verbund gehört, muss sich eigentlich ein ISB einstellen? Wo finden die den? Und eigentlich machen sie dann nicht alle das Gleiche, aber es wäre schon besser, wenn das irgendwie zentralisiert, solche Funktionen zentralisiert werden können. Aber das geht nicht, weil diese Kliniken halt alle miteinander nicht in Verbindung stehen. Ne?
Das ist in der Tat so. Also wenn ich jetzt ISB eines städtischen kommunalen Klinikums bin, dann falle ich ziemlich wahrscheinlich auch unter DIN S2. So, ich habe ein ganz normales Krankenhaus, hat seine 300, 400, 500 Mitarbeiter. Ja. Dementsprechend ist es eine besonders wichtige Einrichtung. Und ich muss dann quasi innerhalb der nächsten 5 Jahre, muss ich mich auditieren lassen können. Ich muss ein Risikomanagementsystem aufbauen. Ich muss Sicherheitsvorfälle in einer gewissen Zeit melden. Ja, da komme ich auch wieder am Wochenende. Und das muss jemand organisieren. Und das macht in der Tat halt ein ISO oder ein ISB. Und wir können jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt Leute ein, die das für 3, 4, 5 Kliniken machen. Ein städtisches Klinikum kann das nicht. Und deshalb ist es natürlich auch ganz, ganz häufig so, dass diese Funktionen dann auf bestehende Stellen verteilt werden. Sei es auf den Datenschützer, auf den Qualitätsmanagementbeauftragten oder. Und ob dann dort die Qualität so gewährleistet werden kann, schwierig. Naja. So. Und da würde ich mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, quasi vom Staat ein Stück weit mehr Unterstützung wünschen, weil auf der einen Seite werden die Anforderungen hochgefahren, korrekterweise, das kann ich total verstehen, aber wo soll es herkommen? Ja, also das Geld für ein ISB ist ja nicht einmal da. Weder verdienen wir jetzt hier mehr Geld durch die Krankenkassen, worüber man das nutzen könnte, noch wird jetzt hier ein Land seiner Aufgabe mehr nachkommen, das Krankenhaus anders zu finanzieren, was deren Pflicht ist. So, Anforderungen werden höher, Finanzierung nicht. Wo soll es herkommen? So, es passiert mir gerade täglich, dass ich mich mit Klinikgeschäftsführern unterhalte von Sana, die sagen, ja, du Sascha, wo soll es denn herkommen? Und ich verstehe sie. Ich kann sie total verstehen.
Ich meine, ich wollte eigentlich später drüber sprechen, aber das passt jetzt einfach so gut. Ich sage jetzt mal ganz keck, aber es gab doch das Krankenhauszukunftsgesetz. Wir haben vor jetzt ja fast schon 3 Jahren, 2021, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, die das nicht kennen, vor 3 Jahren wurde eben das sogenannte KHZG gelauncht und dort waren 4,3 Milliarden allokiert für die Digitalisierung von Krankenhäusern und 15% davon musste auf Cybersecurity Themen allokiert werden. Wenn man das jetzt mal grob überschlägt, 4,3 Milliarden klingt natürlich wie eine Riesensumme, aber ich frage jetzt einfach mal ganz rhetorisch, für mich klingt das ein bisschen wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Oder wurden jetzt alle Probleme gelöst? Budgettechnisch. Ich höre eigentlich daraus nicht, aber ja.
Also das KZG ist Fluch und Segen zugleich. Die grundsätzliche Idee, dass dort etwas geschaffen wird, was die Kliniken bei der Digitalisierung unterstützt, ist sehr gut und dass dort auch verpflichtend 15% für Informations- und IT-Sicherheit eingesetzt werden müssen, ist auch sehr gut. Weil sonst könnte man sagen, okay, ich mache jetzt hier alles Digitalisierung, schön gut, aber es ist nicht sicher. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht, dass das mitgemacht wird. Es hat so ein paar Nachteile, die wir halt auch als Klinikkonzern spüren. Wir mussten rein für den ganzen organisatorischen Aufwand, mussten wir Stellen schaffen. Wir haben ein KHZG-Office, was sich darum kümmert, ob die Zahlen stimmen. Wir haben in nahezu jedem Klinikum eine Person oder eine Funktion geschaffen, die sich um genau das kümmert, die sich um Anträge kümmert. Es müssen Anträge gestellt werden, es müssen Änderungsanträge gestellt werden. Das ist auch in jedem Bundesland übrigens unterschiedlich. Von manchen kommen dann die Anträge schnell zurück, andere Bundesländer lassen da auf sich warten. Wir haben über 300 Ausschreibungen, das ist ja auch so ein Thema. Also Beispiel, deshalb sind wir überhaupt erst in Kontakt gekommen, Sana und SoSafe. Wir haben gesagt, wir wollen damit unsere Schulungen im Intranet modernisieren. So, jetzt kann ich nicht zu SoSafe gehen und sagen, SoSafe, mach mir mal ein Angebot und dann beauftragen wir das. Nein, wir müssen das ausschreiben. So, das heißt, rein im Sana-Konzern gab es über 300 Ausschreibungen. Das muss man auch erstmal stemmen. Eine Ausschreibung, da gibt es Vergabejuristen, die darüber schauen müssen. Da muss die Informationssicherheit rüberschauen, da muss der Datenschutz rüberschauen, da muss die IT rüberschauen. Und das ist alles ein extrem personeller Aufwand, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Aber na klar, wir haben dort auch mit unserer IT in gewissen Teilen modernisiert. Wir schaffen gerade ein Patientenportal, was konzernweit einheitlich ist. Wir haben es dadurch geschafft, unseren Virenschutz, also unsere XDR-Lösung zu harmonisieren. Wir haben das ganze Thema Schnittstellenkontrolle haben wir auch auf den Weg gebracht. Wir haben in einigen Kliniken Firewalls modernisiert und georedundantes Backup. Das heißt, wir haben das KZG schon gut genutzt. Das ist ein Vorteil, aber auch verbunden mit dem Nachteil. Und was ich damit eben nicht machen kann, ist Personal zu bezahlen. So, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich stelle mir einen ISB ein für das Klinikum und das wird daraus bezahlt. Das geht nicht. Was ich machen könnte, ich könnte mir einen externen Berater holen, wenn ich ihn dann ausgeschrieben habe, der könnte es dann tun. So, aber natürlich ist auch auf dem Markt, wenn man mal über eine Gesundheitsmesse geht, die Preise sind dadurch auch explodiert. Weil klar, alle wissen, oh, jetzt haben die Krankenhäuser Geld, in großen Anführungsstrichen, wir kaufen jetzt ein. Von daher, KZG, Fluch und Segen zugleich. Wir haben Dinge damit modernisiert, wir haben aber auch einen großen Aufwand gehabt. Und jetzt ist die spannende Frage, wir haben vielleicht Dinge eingekauft, konnten die jetzt über 3 Jahre finanzieren. Was ist danach? Wer bezahlt es danach? Gibt es ein neues KZG? Da habe ich schon gehört, gibt es eher nicht. Aber fällt denn alles wieder runter? Wir werden sehen.
Also man sieht, die Budgetsituation bleibt angespannt und da seid ihr als privater Konzern genauso wie die öffentlichen wahrscheinlich betroffen. Jetzt gibt es auch noch ganz andere Herausforderungen, beziehungsweise...
Da würde ich gerne mal was dazu sagen, weil dieser Privat... Also was bedeutet es, ein privater Konzern zu sein? Ich habe, bin ich auch ehrlich, bevor ich zusammengekommen bin, auch keine Ahnung gehabt, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem privaten Krankenhaus und einem öffentlichen Krankenhaus. Ich habe gedacht, ja, ein privates Krankenhaus dürfen nur Privatpatienten. Das ist natürlich Quatsch. Also unsere Krankenhäuser sind ganz normale Krankenhäuser, wo jeder rein gehen kann, der irgendetwas hat. Der Unterschied ist einfach, wir gehören 24 privaten Krankenversicherungen. So, dementsprechend ist das, was quasi diese Krankenversicherungen bei uns machen, einfach ein Investment, aber es bleibt ja im System. Ja, das heißt, wir gehören jetzt nicht irgendeinem Investmentkonsortium, was nur darauf aus ist, die Gewinne abzuschöpfen, sondern das Geld bleibt bei uns im System. Das ist halt der Vorteil. Deshalb private Klinikkette klingt immer so, wie es hat nur was mit Privatversicherten zu tun, gar nicht, sondern wir gehören halt keiner Stadt, keiner Kommune, sondern wir gehören halt Krankenkassen. Deshalb sind wir quasi privat finanziert.
Ist ein bisschen, also in Amerika ist es natürlich nochmal viel, viel extremer. Da gibt es ja die komplett integrierten Gesundheitskonzerne, die zum einen Versicherungen, zum anderen aber eben auch Leistungserbringer in einem sind. Aber da führt das dann oft dazu, dass wenn ich irgendwie bei Blue Shield bin, dann kann ich auch nur in eine Blue Shield Klinik, wenn ich jetzt mal einen Unfall hatte. Bei euch ist das natürlich nicht der Fall. Ne? Da kann ich so auch rein.
Genau, wenn ich jetzt einen Verkehrsunfall beispielsweise habe, dann schaut das RTW, wo ist das nächste Klinikum mit der entsprechenden Leistung und dort wird hingefahren. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt zu Sana gehört, zu Asklepios, zu Helios, zu Vivantes oder zu einem städtischen Klinikum. Es muss quasi zu der Leistung passen, die es anbietet. Also für ein gebrochenes Bein brauche ich wahrscheinlich irgendwie dementsprechend bestimmte Ärzte, die das können. Und wenn ich beispielsweise gerade mein Kind bekomme, dann muss ich halt in ein Krankenhaus fahren, was eine Gynäkologie hat. So, das hat nicht jedes Krankenhaus. Danach wird geschaut. Aber ich kenne das auch aus anderen Ländern. Ich glaube, in Spanien, Italien ist das auch so. Da kommen, wenn jemand irgendwie einen Unfall hat, da kommen mehrere Krankenwagen gefahren. Und die fahren dann quasi in ihre eigenen Krankenhäuser. So ist es in Deutschland nicht. Und das ist gut, dass es nicht so ist.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, das, also da sind wir trotz der ganzen Herausforderungen im Gesundheitssystem, finde ich auch, dass wir eigentlich, wenn man im internationalen Vergleich schaut, eigentlich da eine relativ gute Versorgungsqualität haben.
Das stimmt.
Gehen wir nochmal zu den weiteren Herausforderungen. Der Cybersicherheit oder überhaupt Resilienz und Cybersicherheit in einem Klinikbereich zu gewährleisten. Es gibt ja auch noch andere Herausforderungen im Betrieb. Ne? Also ich tausche mich ja auch noch sehr viel mit CISOs aus Kliniken aus und da kommt so ein Thema auch, die Abläufe bei uns sind nun mal anders als im normalen Industriebereich. Man hat 24/7 Betrieb. Du hast es, glaube ich, eben schon angedeutet, man hat eben auch Technologie und Technik, die jetzt nicht vorgestern angeschafft wurde. Kannst du darauf nochmal eingehen? Warum ist das einfach schwieriger?
Wir haben dort, wo andere Konzerne vielleicht mit OT-Geräten zu tun haben, unsere OT ist halt Medizintechnik. So, und diese Medizintechnik, die ist in Teilen vernetzt, in Teilen ist sie nicht vernetzt. Und wenn ich diese Medizintechnik, die ja in Teilen extrem teuer ist, wenn ich dort beispielsweise ein Gerät vor 20 Jahren angeschafft habe und das funktioniert, das tut quasi aus medizinischer Sicht all das, was es tun soll, und da läuft halt vielleicht noch ein Windows XP drauf, und der Hersteller kann es nicht updaten, weil das hat irgendwelche anderen Investitionen zur Folge, dann ist das so. Von daher, ja, bei uns laufen auch noch alte Betriebssysteme. Dann ist es aber natürlich ganz klar unsere Herausforderung und vor allem die Herausforderung der IT, diese Systeme anderweitig zu schützen. Ich kann jetzt nicht sagen, auf jedem Gerät bei Sana, auf jedem Client, auf jedem Server, auf jedem Medizintechnikgerät muss jetzt Windows 10, Windows 11 laufen. Das kann ich nicht sagen. Das ist unrealistisch. Von daher gibt es gerade im Klinikkontext extrem viele Ausnahmen. Die sollte ich natürlich kennen. Und wenn ich diese Ausnahmen habe, dann muss ich auch entsprechend damit umgehen, dass ich das beispielsweise abkapsele vom Netz, dass es manuell gewartet werden muss, dass ich mich da vielleicht auch anders authentifiziere. Es gibt beispielsweise auch Medizintechnikhersteller, die haben auf der ganzen Welt für die Administration ein einheitliches Passwort. So, weil das vielleicht vor 20 Jahren so war. So, das kann ich nicht ändern. Das ist jetzt einfach da, aber damit muss ich umgehen. Und das sind so sehr spezielle Herausforderungen, die ein Klinikkonzern einfach hat.
Und also vielleicht nochmal, um das nochmal greifbarer zu machen, also du sprichst von Technologie, von Geräten, also ein MRT, ich kann mir vorstellen, das kostet wahrscheinlich mehrere Millionen und ist ein bisschen wie so ein Flugzeug, sehr teuer und es ist recht lange im Betrieb, ne?
Oder wie bei einem ICE, ja, dass die Sitzplatzreservierung halt noch mit einer Diskette gemacht wird.
Ja, stimmt.
Funktioniert, ist vielleicht nicht ganz cool, ja, weil das auch wiederum ein Einfallstor für andere Dinge sind. Aber ja, das ist exakt unsere Herausforderung und allem voran die Herausforderung der Medizintechnik und der einzelnen Kliniken.
Ja, weil wir wollen natürlich alle nicht, dass plötzlich unsere Medikamentenpumpe gehackt wird, ne? Weil das ist ja auch noch, glaube ich, nochmal so ein Szenario. Ich weiß nicht, ob es schon mal sowas gab, weißt du das? Ob solche Systeme, Medikamentenpumpen schon mal gehackt wurden und dann, man kann ja schlimme Sachen machen.
Also sowas wie eine Medikamentenpumpe, das sind doch schon recht moderne Geräte. Ja, das gab es jetzt vor Jahrzehnten eher nicht so. Von daher sind die auch modern und die sind in Teilen auch nicht zwingend vernetzt. So, natürlich könnte ich mir jetzt in einem voll digitalen Krankenhaus vorstellen, es kommt der Arzt oder die Ärztin und gibt jetzt quasi Medikation in ihr Tablet, in ihr Smartphone ein, dann ist es quasi im Krankenhausinformationssystem gespeichert und dann ist auch hinterlegt, wie oft jetzt der Patient etwas bekommen muss und das ist alles digital und dann bekommt er über seine Infusion das alles vollautomatisiert. Das ist eine gewisse Theorie. Da sind wir aber noch lange weit von entfernt.
Und es hat eben auch Vorteile, wenn es nicht vernetzt ist, ne? Also der Sicherheit.
Da ist mir eine Sache besonders wichtig. Informationssicherheit fängt nicht bei der Digitalisierung an. Es geht auch um analoge Daten und analoge Informationen.
Ja, das muss man mal festhalten. Also auch wenn man, wie früher, da gibt's die Chefarztvisite und dann ist da auf dem Klemmbrett sind irgendwelche Patientendaten. Das sind ja auch Informationen, die personenbezogen sind und extrem schützenswürdig sind.
Vollkommen richtig.
Vielleicht von diesem täglichen Betrieb nochmal zu einer weiteren Herausforderung, die man eben auch sieht. Also es gibt immer so dieses Klischee-Thema, wir haben auf der Station einen Rechner, den teilen sich irgendwie alle und auf der Station 17 klebt unten Post-it dran, Passwort Station 17. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall, aber früher hat man das häufig gehört, was auch nochmal verdeutlicht, dass ja dieser Krankenhausbetrieb auch ein sehr besonderer ist. Also wir haben medizinisches Personal, das natürlich im Vordergrund steht und was haben die als Fokus? Natürlich Menschenleben retten oder Menschen gesund machen wieder. Und gleichzeitig haben wir aber Technologie, die sie begleitet, die sie nutzen dafür, die dann auch ihre Arbeit erst ermöglicht. Wir haben einen 24-Stunden-Betrieb, wir haben solche Themen wie ein Rechner wird sich von mehreren Menschen geteilt. Ja, kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was macht das so schwierig dann?
Also das macht es nicht schwierig, das macht es quasi herausfordernd, dort bestimmte Lösungen zu finden. Weil ich kann natürlich in einem Klinikbetrieb nicht die Sicherheit maximal hochschrauben. Mhm. Das führt dann automatisch dazu, dass die Usability nicht mehr gewährleistet ist. Weil jeder, der schon mal ein Klinikum von innen gesehen hat, der sieht, dass es dort um Schnelligkeit geht. Gerade pflegerisches Personal, die springen von einem Bett zum anderen. Der eine Patient klingelt hier, der nächste Patient braucht da. Das muss schnell gehen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier ankomme und sage, jedes Passwort muss 30 Stellen haben, jeder Mitarbeiter muss sich separat authentifizieren mit einem Passwort, das wird nicht funktionieren. So, das heißt, wir sind dort gefordert, Lösungen zu bringen, die natürlich sicher sind. Das steht natürlich außer Frage, ja, weil wir natürlich auch gewissen Gesetzen und Normen unterlegen sind, aber die eine gewisse Usability haben. Und deshalb ist gerade das Thema Authentifizierung ist ein sehr besonderes. Und da ist vielleicht auch so etwas wie Biometrie. So, wenn ich eine Maske auf habe, wird eine Biometrie nicht funktionieren. Fingerabdruck, ich habe vielleicht auch einen Handschuh an. Geht also auch nicht. Das heißt, wir müssen dort halt Lösungen finden und das ist nicht unbedingt mein Job als CISO, dort haben wir Architekten, dort haben wir eine IT für, die dann Lösungen finden muss, die allem voran halt aber auch für das pflegerische und medizinische Personal funktionieren. Weil wenn wir das nicht bringen, dann werden separate Lösungen angeschafft, ja, an uns vorbei. Oder wenn wir Lösungen implementieren, die für einen Klinikalltag nicht funktionieren, dann werden sie nicht genutzt. So. Und das ist so die ganz, ganz große Herausforderung. Das heißt, so die Balance zu gewährleisten zwischen Sicherheit und Usability, weil sonst würden mich auch, glaube ich, sämtliche Pfleger und Pflegerinnen nicht mögen. So, das möchte ich natürlich auch nicht.
Ja, ja. Ist ein spannendes Thema, weil diese Balance zwischen Usability und Sicherheit haben wir natürlich in jeder Industrie auch, nur bei euch eben ganz besonders, weil da geht es um Zeit, da geht es um auch sehr vollgepackte Terminpläne, ne, oder Zeitpläne. Mhm. Genau, und dann wird drumherum gearbeitet. Du hast jetzt angesprochen, bei euch gibt es dann Architekten, ihr vielleicht auch als Konzern wieder der Vorteil, ihr könnt das genau. Vielleicht ganzheitlicher denken. Aber wie schaffen wir das denn in der gesamten Gesundheitsindustrie? Ich hatte selber den Fall jetzt letztens wieder. Ich habe mir nämlich den Ellbogen gebrochen und wollte dann zu einem Spezialisten in einem Klinikum und hatte meine Bilder auf so einem, das war eigentlich ganz cool, die kamen nicht auf einer CD, sondern die waren dann mit so einem QR-Code, konnte ich die von einem Webinterface abrufen, von einem anderen Klinikverbund. Aber irgendwie schien irgendein Port wahrscheinlich gesperrt zu sein. In dieser Spezialistenklinik konnte das keiner abrufen. Ich musste dann meinen eigenen Laptop rausholen, mich per normalem Netz einloggen und dann ging's. Das ist ja auch super komplex, weil du musst mehrere Spieler zusammenbringen und gibt's da irgendwie eine Richtung, die wir einschlagen können?
Also das, was du gerade beschrieben hast, ist bei uns exakt genauso. Mhm. Wir haben gerade niedergelassene Ärzte, sind von ihrer Ausstattung noch nicht so weit, sodass es halt auch mal gerne sein kann, die packen irgendwelche Informationen auf irgendwelche File-Hoster. Wo wir jetzt sagen, ja, es muss jetzt nicht immer Dropbox oder irgendwas Prominentes sein, aber es sind halt erstmal irgendwelche File-Hoster, die wir natürlich standardmäßig verbieten. So, da kommt ein Arzt und sagt, ich muss jetzt aber darauf zugreifen. Dann kommt halt über zwei Ecken der Antrag quasi in mein Team. Dann habe ich zwei Analysten, die sich das Ganze angucken und sagen, ja, geht nicht. So, wir können jetzt hier keinen File-Hoster zulassen, weil das natürlich wieder ein Einfallstor ist. Und da würde ich mir einfach, und da bin ich mir auch ganz ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer dort jetzt so quasi den Hut aufhaben sollte, aber da brauchen wir halt einfach einheitliche Austauschmethoden. Das kann vielleicht eine Gematik sein, die so etwas zur Verfügung stellt. Das können auch Krankenkassen sein. Aber wir brauchen dort, um halt einfach interdisziplinär zu arbeiten. Weil es ist ja normal, ich gehe ja in der Regel nicht ins Krankenhaus, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich einen behandelnden Arzt davor habe, der gesagt hat, du gehst jetzt mal bitte ins Krankenhaus. Dann war ich im Krankenhaus und danach gehe ich vielleicht wieder zum nächsten behandelnden Arzt. So, dann gehe ich vielleicht noch zur Reha, gehe ich noch zur Physio und so weiter und so fort. So, das heißt, ich habe ja eine, ich nenne es mal Supply Chain, ja, von mir selber, die über mehrere Einrichtungen hinausgeht. Und dort muss es einfach Standards geben. Ich meine, es gibt Krankenkassen, die jetzt hier mit einer digitalen Akte und so weiter vorpreschen. Das ist eine gute Sache. Wichtig ist dabei, dass es halt kompatibel ist und dass jeder darauf zugreifen kann. So, und da sind halt auch wieder wahrscheinlich Investitionen notwendig.
Ja, ich meine, die digitale Patientenakte begleitet uns als Thema ja schon Jahrzehnte. Mhm. Ich sehe ja gerne Dinge positiv und sage dann, okay, ja, das ist super, das haben wir jetzt vielleicht jahrzehntelang nicht hinbekommen, dann haben wir jetzt ja neue Technologie, auf die wir aufsetzen können und vielleicht ist das ja dann nochmal ein bisschen besser, weil auf den Chip von der digitalen Krankenkarte passt ja nicht mehr genug drauf, da müssen wir jetzt mal über neue Sachen nachdenken. Ne?
Korrekt, ja.
Lass uns mal da tiefer reingehen, der Stand der Digitalisierung und genau das Thema digitale Patientenakte. Was glaubst du, was vielleicht auch aus regulierer Sicht dort so schwierig ist oder warum kommen wir da nicht voran?
Das ist aus meiner Sicht auch wiederum eine Frage der Investitionen. Also es muss immer mehr dokumentiert werden. So, ärztliches, pflegerisches Personal muss immer mehr dokumentieren, sodass halt quasi auch eine digitale Akte eine Unterstützung sein kann. Wir haben in Deutschland einen Markt von KISS-Herstellern. KISS steht für Krankenhausinformationssystem. Das ist quasi so das ERP-System für ein Klinikum, die auch, naja, ich sag mal, manche sind ein bisschen moderner, manche sind ein bisschen weniger modern. Und wenn man sich jetzt mal mit einem Arzt oder einer Ärztin unterhält, die sich diese Lösung anschauen, die werden einem sagen, ja, das mag zu 20%, 30%, 40% funktionieren, aber es berücksichtigt meine Sonderfälle nicht. Und dann ist es natürlich leichter, auf einem Blatt Papier irgendwo noch einen Kommentar hinzuschreiben, weil wenn ich das in meiner digitalen Akte nicht habe, dann habe ich es halt da einfach nicht. Und wenn man mal über eine Medizintechnikmesse geht, zum Beispiel die MEA in Berlin, da sehe ich super viele schöne Lösungen, wo ich mir als Nicht-Mediziner denke, ist ja total cool, das gefällt mir, warum geht das nicht? Und dann unterhält man sich mal mit einem Arzt oder einer Ärztin und die wird einem sagen, ja, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Weil natürlich die Medizin hat sehr, sehr viele Spezialfälle, hat sehr viele Details zu dokumentieren und wenn dort quasi die Lösungen vom Markt nicht passen, dann kann ich sie auch nicht einsetzen. Und natürlich aber Die Ablösung von einer nicht digitalen Akte zu einer digitalen Akte ist auch ein Riesenaufwand. Und dann ist es auch wieder ein kulturelles Thema, gerade auch ein Generationenthema. Die jüngere Generation, die wird sofort sagen, ja, na klar, gerne auf dem Smartphone dokumentieren. Und die ältere Generation möchte dabei ihrem Zettel und Papier bleiben, was ich auch verstehen kann. So. Wir haben dort halt einfach sehr, sehr viele Herausforderungen, die nicht leicht zu lösen sind. Aber jetzt kommen wir wieder zum KZG. Gerade das KZG ist gerade auch für Sana ein Hebel, um die mobile Akte, also quasi die digitale Akte, voranzubringen. Das machen wir. Das machen wir in nahezu allen Kliniken, sodass wir dort auch im Laufe des Jahres und der nächsten ein, zwei Jahre eine deutliche Verbesserung haben werden.
Stichwort Verbesserung. Karl Lauterbach hat irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wann das gesagt hat, aber die Aussage getätigt, ne? Also bis 2025 sollen 80% der gesetzlich Versicherten eben eine solche elektronische Patientenakte haben. Dein Gefühl, ich meine, ihr habt wahrscheinlich eine etwas verzerrte Sichtweise, weil ihr integriert seid, aber wie weit sind wir da?
Wahrscheinlich sind wir gerade so vielleicht bei 20%.
Ja.
Ja, also wir haben da noch ganz, ganz große Herausforderungen. Und ja, klar, da hat ein Klinikkonzern wie Sana oder andere Größen, haben dort Vorteile. Aber gerade städtische, kommunale Kliniken, die haben da ganz, ganz große Nachteile. Und die behandelnden Ärzte natürlich auch, also die niedergelassenen Ärzte.
Mhm. Ja, das ist eben auch das Problem. Das sind ja in der Regel auch diejenigen, die die Erstdaten erzeugen. Ne? Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich vielleicht zum Hausarzt und dann schickt er mir eine Überweisung oder stellt mir eine Überweisung aus. Und das ist ja unglaublich dezentralisiert, sehr viele Player. Da muss man schon was machen. Ne?
Und ich habe natürlich auch Player am Markt, die da in die Bresche springen wollen, beispielsweise aus Frankreich. Das ist aber auch eine Herausforderung, dort quasi sämtliche Anforderungen zu gewährleisten, dass man auch quasi nicht die Kompetenz aus der Hand gibt. Ja? Das passiert nämlich ganz schnell. So, da muss ich gucken und immer sagen, das sind unsere Informationen, das sind unsere Daten. Ja, dafür können Lösungen eingesetzt werden, aber wir geben das nicht aus der Hand. Ja, weil dann besteht natürlich auch wieder oder bestehen halt weitere Risiken. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema.
Ja, ich bin da eigentlich positiv überrascht, zumindest aus Patientensicht. Dieser französische Player, den du ansprichst, der hat es natürlich schon geschafft, in viele Praxen eben reinzukommen. Also gerade das Terminmanagement natürlich einfacher zu gestalten, aber die Daten sind nun dann dort. Ne?
Aus Patientensicht ist das natürlich praktisch. Ja, gerade hier in Berlin habt ihr natürlich einen riesen Vorteil, weil es ist dadurch halt ein leichtes, bei einem Facharzt einen Termin zu bekommen. So, dann suche ich halt vielleicht nicht in meiner Ecke, sondern in der anderen Ecke von Berlin. Damit kriege ich halt sehr schnell einen Arzt. Aber aus einer Klinik-Konzernsicht bringt es wiederum andere Nachteile mit sich und andere Herausforderungen mit sich. So, für den niedergelassenen Arzt ist das, glaube ich, recht entspannt.
Wenn wir nochmal ganz kurz auf diesen einen Punkt, finde ich sehr spannend und auch nochmal wirklich wert hervorgehoben zu werden, sind die Transaktionskosten. Also möchte man nun fundamental etwas ändern und das Thema digitale Patientenakte ist, glaube ich, ein sehr gutes. Das basiert auf Prozessen, die nun mal in einem Krankenhausbetrieb so ablaufen. Und gleichzeitig habe ich eben den besagten 24-7-Betrieb. Also hattet ihr Fälle, also gibt es sowas, das wirklich fundamental dann irgendwie ein KISS-System eingeführt wird? Natürlich, also diese Fälle gibt es. Wie aufwendig ist das denn? Ich kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir hier 2 Wochen Migrationsprojekt und jetzt hören wir erstmal auf zu arbeiten. Das muss ja weiterlaufen.
Also wir haben gerade, das kann man auch der Presse entnehmen, wir haben gerade genau das vor und machen das gerade auch aktiv mit Avelios beispielsweise. Mhm. Wollen wir quasi ein einheitliches System einführen und dort auch bestehende Systeme ablösen. So, und das Projektteam, das hat extrem viel zu tun. Ja,
ja.
Das ist gerade, da müssen wir uns wahrscheinlich in einem Jahr unterhalten, weil da könnten wir, glaube ich, eine bessere Revue passieren lassen. Das ist nicht mal so leicht gemacht. Ja, das hat ja auch ganz häufig was mit Endgeräten zu tun, mit genau diesem Thema, mit ich habe davor vielleicht in meiner analogen Patientenakte 100% dokumentiert und jetzt kommt das System und das kann vielleicht nur 40. Was mache ich denn mit den restlichen 60? Ja. Und genau das sind die Herausforderungen, eine mobile Akte, ein KISS-System und so weiter einzuführen oder abzulösen. Das ist ähnlich komplex, wie wenn ich irgendwo mein SAP durch ein anderes System ablöse und wahrscheinlich sogar noch komplexer. Und dahinter stecken Patientinnen und Patienten, die auch aktiv noch behandelt werden. Ich kann nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt alle Sana-Kliniken mal ein halbes Jahr zu, dann modernisieren wir mal die KISS-Landschaft und danach kommt ihr alle wieder. Also der laufende Betrieb läuft weiter und da habe ich auch einen ganz, ganz großen Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind und das vorantreiben. Deshalb machen wir das auch exemplarisch in 3 Kliniken und wollen dann dort quasi auch die Erkenntnisse, die wir dann aus der Einführung und der Migration gewinnen, dann halt auf die anderen Kliniken übertragen.
Da habt ihr natürlich den Vorteil, man kann es pilotieren und dann woanders, also die Learnings anwenden. Man muss sich das ja auch vorstellen, also jeder, der sich ein bisschen mit Change Management beschäftigt, also das machen wir ja eigentlich hier täglich und haben auch eine große Passion dafür. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, KISS-System, jetzt bitte alle iPad benutzen und dann ist alles gelöst. Du musst ja schulen, du musst eben auch gucken, Prozesseinführung, Feedback, wird wahrscheinlich auch agil gearbeitet. Und das medizinische Personal muss dafür dann ja auch Zeit allokieren. Und wir wissen alle, dass das wahrscheinlich relativ herausfordernd ist.
Das ist sehr herausfordernd. Also gerade bei so bei Schulungen, das machen auch unsere Kliniken in Teilen unterschiedlich. Aber in Teilen ist das wirklich so, dass ein pflegerisches Personal einen Tag im Jahr dafür Zeit bekommt, sämtliche Pflichtschulungen durchzuführen. So, das ist dann Arbeitssicherheit, das ist Informationssicherheit, das ist Datenschutz und so weiter. So. Nun wissen wir oder ihr seid ja die Experten dafür auch, dass das eigentlich kein gutes Lernen ist. Sondern eigentlich möchte ich das ja quasi vielleicht in kleinen Snippets, irgendwie jeden Tag oder jede Woche, das irgendwie integrieren. Das würde aber bedeuten, dass das jeweilige Personal natürlich auch mit entsprechenden Geräten ausgestattet ist. So, wir können natürlich nicht 40.000 Mitarbeitenden auf einmal mit einem Smartphone ausstatten. So, wäre vielleicht aber gut dafür. So, dann sind wir wieder bei der Finanzierung. Also dieses Thema Finanzierung, Zeit, das wird immer ein Thema sein. Und man kann jetzt auch nicht ein pflegerisches Personal einfach mal für eine Woche rausnehmen und eine Schulung stecken, weil das fehlt. Ja, da ist halt auch einfach nicht genug Personal dafür da. Und deshalb, wie gesagt, großen Respekt an alle, die das in einem Klinikum managen und trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen.
Also ich stelle mir das wirklich sehr, oder wir erfahren es eben auch aus unserer täglichen Arbeit im Gesundheitsbereich, dass das nicht so einfach ist. Weil es gibt ja auch noch, Stichwort Fortbildung, das ist ja auch etwas Gutes. Aus Patientensicht möchte ich ja auch, dass ich eben meine Ärzte und Ärztinnen, dass die sich eben auch natürlich fachlich weiterbilden. Ne? Das machen sie ja auch eben sehr intensiv. Und dann nebenbei müssten sie sich aber eben auch nochmal um solche Themen kümmern. Das möchte ich auch nochmal wirklich hervorheben, ist auch meine absolute persönliche Erfahrung. Auch familiär musste ich sehr viel jetzt im Gesundheitsbereich, war ich unterwegs. Also nahezu ausnahmslos triffst du dort auf Menschen, wo du merkst, und ich als Psychologe habe da vielleicht auch nochmal ein Gespür für, die extrem intrinsisch motiviert sind, die in einer stressigen Lage einen kühlen Kopf behalten, wo ich, also das könnte ich gar nicht. Und das muss man wirklich sagen. Und dann wissen wir eben auch, dass gerade im Pflegebereich die finanzielle Entlohnung eben auch gar nicht gegeben ist. Also ich würde immer sagen, höchsten Respekt vor diesen Menschen. Aber wir müssen vielleicht auch als Gesellschaft uns überlegen, also kann das so weitergehen, dass wir diese Art der Wertschätzung entgegenbringen, ne?
Vielleicht auch dann nochmal eine kurze Anekdote von meiner Hospitation vor 2 Wochen in Rummelsberg. Ich war 3 Stunden im Fahrdienst und habe den Didi kennengelernt. Fahrdienst bedeutet, ich bringe in einem Klinikum Dinge und Personen von A nach B. Also beispielsweise ein Mensch, der in einem Bett liegt, der sich nicht mehr bewegen kann, der muss in OP gebracht werden. Oder Menschen im Rollstuhl müssen zur Reha gebracht werden. Oder wir bekommen Dinge von einer Apotheke, die müssen auf eine Station gebracht werden. Also alles, was irgendwie von A nach B. Und das ist ja mitunter live. Du kriegst einen Anruf und sagst, okay, jetzt habe ich hier Patient XY, der muss jetzt in OP. Und Didi und das ganze Team vom Didi, sowas Herzliches habe ich selten erlebt. Das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Und es gibt im Klinikum natürlich auch viele Patientinnen und Patienten, die leider öfter kommen müssen, weil sie irgendwelche chronischen Erkrankungen haben. Und die sehen aber immer wieder den Didi, ja, und führen hier Smalltalk und so weiter. Super herzlich, konnte ich auch feststellen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen auch die Zeit überstrapaziert, weil ich sollte einen Patienten mit einem Rollstuhl von A nach B bringen. Und du hast es vorhin erwähnt, ich bin Union-Fan und der hatte quasi einen Rollstuhl von Mönchengladbach, von Borussia Mönchengladbach. Ja. Also haben wir gleich eine Smalltalk-Ebene gefunden. Nee, da gibt es tatsächlich irgendwelche Sympathien.
Ach, tatsächlich, okay. In Köln gibt es die, glaube ich, Richtung Gladbach nicht so, aber.
Ja. Nee, ich weiß, aber zwischen Union und Gladbach gibt es da auf manchen Ebenen Sympathien. Und ich habe da, glaube ich, 10 Minuten Smalltalk geführt. So, das war, glaube ich, auch nicht richtig, weil das war zu viel Zeitanspruch. Aber da habe ich halt wirklich gemerkt, was der Unterschied ist zwischen mir, der jetzt hier in einem Homeoffice sitzt, und den Menschen, die täglich in einem Klinikum arbeiten, was die für eine extrem krasse Motivation haben, beeindruckend. Also die 2 Tage in Rummelsberg, die haben mich wirklich, wirklich bewegt.
Finde ich sehr, sehr stark. Also vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive darauf, auf das Thema Digitalisierung, weil ich finde, da haben wir als Gesellschaft auch eine Verpflichtung, diesen Menschen natürlich eigentlich die besten Tools an die Hand zu geben.
Auf jeden Fall.
Weil was du beschrieben hast, ist natürlich auch was ich irgendwie noch aus meinem Studium kenne. Da wissen wir genau, haben Ärzte und Ärztinnen 5 Minuten mehr Zeit pro Patient, sehen wir schon eine Steigerung des Heilungserfolgs. Und natürlich ist es halt auch viel netter und viel angenehmer für Patienten, die vielleicht immer wieder kommen müssen oder denen es auch wirklich sehr, sehr, sehr schlecht geht. Da sind wir, glaube ich, einfach, das sind wir denen schuldig, also denen und den Patienten, und uns damit ja auch allen, zu helfen, dass sie eben bestmöglich unterstützt werden. Ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber da gibt es sehr viel, was es zu optimieren gibt, ne, um auch das zu verbessern.
Das ist halt wieder genau diese Lösungsbereitstellung, ja, dass die Lösungen zu den Bedürfnissen des Personals halt passen. Und man denen jetzt nicht irgendwas überbügelt, was nicht funktioniert, sondern das, was die schon tun und gut tun, das kann man noch ganz sicher mit bestimmten Dingen unterstützen, die dann natürlich sicher sein müssen. aber auch funktionieren müssen.
Siehst du da, du hast jetzt natürlich die große KISS-Einführung, das ist natürlich ein Mammutprojekt, beschrieben. Habt ihr auch vielleicht im Kleinen schon Themen oder Projekte gehabt, wo Digitalisierung dort einen Vorteil gebracht hat und vielleicht so auch als Quick-Win hier an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Es gibt zum Beispiel auch in Rummelsberg gesehen, deshalb kann ich es ganz, ganz frisch berichten, gibt es ein Patientenaufnahmesystem. Du kennst es vielleicht auch, du kommst in ein Klinikum rein und wirst als erstes zum Empfang gehen, weil ein Klinikum ist verwirrend aufgebaut, es gibt verschiedene Gebäude, verschiedene Farben und du weißt gar nicht, ja, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Und wenn du einen Termin hast oder einen OP-Termin hast, dann musst du davor bestimmte Termine durchlaufen. Du musst als erstes irgendwo deine Krankenkarte einlesen lassen, danach musst du zur Anamnese, dann musst du zur Anästhesie, die bestimmte Dinge mit dir absprechen. So, das heißt, du hast jetzt quasi einen Fahrplan in einem Krankenhaus, den musst du durchlaufen. Und wenn dieser nicht transparent ist, dann rennen Leute kreuz und quer, wissen nicht, wo sie hin müssen, warten unnötig. Und da gibt es zum Beispiel so ein Digitalisierungsprojekt, wo du quasi am Eingang ziehst du so einen Zettel, so wie du es auch kennst, von einem Bürgeramt und weißt genau, ich bin Nummer so und so, du wirst aufgerufen und dann steht ganz klar, du befindest dich jetzt im Wartebereich grün, dann wirst du aufgerufen. Danach begebe dich bitte in den Wartebereich blau, sodass du quasi von A nach B weitergeschickt wirst. Und das ist digital. Und damit haben die jeweiligen Stationen, sehen quasi auch die Patienten, sehen, wie lange diese auch schon warten, können diese mitunter je nach Schwere auch priorisieren. Und das ist halt voll digital. So, das hat jetzt noch, ist eigentlich ein kleines Thema, aber ist quasi auch für die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten durchaus ein sehr, sehr guter Hebel.
Ja, also kann ich absolut mir vorstellen, ne, wer schon mal in der Notaufnahme sitzen musste, diese Unsicherheit, man kennt ja den Betrieb nicht dahinter. Und dann
ja, Notaufnahme, ich muss dich unterbrechen, Notaufnahme ist nochmal was anderes, ja. Es geht jetzt hier eher darum, ich bin Patient und werde aufgenommen, weil Notaufnahme, das ist relativ klar.
Ja, ja.
Du gehst irgendwo dahin, wo steht Notfall, Notaufnahme, so und setz dich dahin und je nachdem, wie schwer das ist, was du hast, dauert es länger oder weniger lang. So, da ist es ein bisschen klarer, aber wenn du dann quasi infolgedessen zur OP kommst, dann ist dann genau das relevant.
Muss man auch nochmal, glaube ich, highlighten, weil wir haben ja auch das Problem ein bisschen in Deutschland, dass Leute in eine Notaufnahme reinlaufen, obwohl sie es vielleicht nicht sollten. Und wenn man einen echten Notfall hat, dann wird man natürlich da besser zugewiesen.
Ist mitunter aber auch gar kein Fehler des Patienten oder der Patientin. Manchmal schon, ganz klar, weil bestimmte Dinge einfach schlimmer gemacht werden, als sie sind. Aber klar, wenn ich irgendwo auf dem Land bin, ist vielleicht auch kein Arzt da, der hat schon zu, der hat Urlaub und dann weiß ich mir vielleicht mitunter auch nicht weiter zu helfen. Von daher muss man es immer ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich, klar, ist das definitiv ein Problem.
Aber nochmal zusammenfassend, also grundsätzlich die Patienten-Experience zu verbessern, ist etwas, was für uns alle ganz toll ist und gleichzeitig eben auch auf der Rückseite optimiert es den Betrieb im Krankenhaus und dann ist hoffentlich dann doch sind ein paar Minuten mehr frei, um sich um den Patienten und die Patientin zu kümmern.
Was wir auch tun, wir führen gerade auch ein Patientenportal, ich hatte es gerade, oder ich hatte es vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ein, was für die Vorbehandlung relevant ist, wo ich vielleicht auch schon mal ein paar Daten hochladen kann, was für die Nachbehandlung und für die Weiterbehandlung in der Reha und so weiter relevant ist. Auch das wird durch KZG gefördert. Von daher, wie gesagt, KZG Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, durch KZG, du hast mich ja nach Quick, wenn es in der Digitalisierung gefragt, das war jetzt zum Beispiel eins. Lass uns in ein, zwei Jahren nochmal unterhalten, dann gibt es wahrscheinlich schon ein paar mehr Erfolge zu verzeichnen.
Ja, vielleicht das auch als gutes Stichwort, so als Abschluss. Wo siehst du uns, das Gesundheitssystem oder Kliniken in 5 Jahren? Wie viel sicherer sind wir? Wie viel digitalisierter sind wir?
Also wir werden definitiv viel, viel digitalisierter sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil wir bestimmte manuelle Prozesse einfach auch nicht so aufrechterhalten können, weil sie natürlich auch sehr, sehr fehleranfällig sind. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Wenn ich was aufschreibe, was nicht lesen kann, irgendwo ein Zettelchen oder was auch immer vergesse, dann ist das maximal fehleranfällig. Das heißt, auch digitale Lösungen sind auf jeden Fall eine Unterstützung, bestimmte Qualität aufrechtzuerhalten. Das wollen wir. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in 5 Jahren viel, viel digitaler sind. Wir werden bestimmt noch nicht ein voll digitaler, integrierter Gesundheitsdienstleister sein. Vermutlich nicht, aber wir haben schon gewisse Hürden genommen. Wir werden auch natürlich durch DINIS-2 viel sicherer sein, in Klammern müssen. Und wir werden das auch sein, weil wir haben dafür eine Strategie. Wir haben dafür mein Team, wir stellen dafür Leute ein. Also die Sana-Kliniken werden digitaler sein, sie werden sicherer sein in 5 Jahren. Da haben wir Ziele, die wir auch erreichen werden.
Und für uns alle bedeutet das hoffentlich, dass wir, wie gesagt, ein bisschen smoother durch die Prozesse laufen und auch eine bessere Versorgung kriegen und unsere Daten sicherer sind. Und ich finde, als Gesellschaft sollten wir da alle hinstreben und für arbeiten und diese Diskussion eben auch weiterhin führen. Wie können wir die Digitalisierung da vorantreiben und aber auch im Hinterkopf behalten, dort arbeiten Menschen, die haben einen extrem herausfordernden Job. Und die sind teilweise eben auch im Fadenkreuz von Angreifern und dementsprechend verdienen sie auch unseren höchsten Respekt jeden Tag. Und ich glaube, das ist etwas, was man eben auch nicht nur dem Pflegepersonal, sondern eben auch dem Verwaltungspersonal mal gerne auch sagen kann. Ne?
Das hast du gut zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können.
Sehr gut. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr spannend, etwas wirklich aus dem Gesundheitsbereich zu erfahren, weil leider haben wir da alle, ich glaube, es gibt keine Ausnahme, Kontakt zu. Und auch je älter wir werden, je schlechter uns es gesundheitlich geht, umso mehr. Und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Und ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und das spannende Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und ich glaube, auf eurer Konferenz werden wir uns auch persönlich kennenlernen.
Da freue ich mich sehr drauf. Im November bei unserer Human Firewall-Konferenz. Das ist natürlich auch nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein klein bisschen Werbung. Da machen wir dann wieder unsere große Konferenz. Diesmal noch größer als im letzten Jahr. Und da freuen wir uns alle sehr drauf. Und ich glaube, es gibt auch noch Tickets. Wir sind ja noch etwas weit weg, aber die Anmeldezahlen sind schon relativ hoch. Also, Sascha, vielen, vielen Dank. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr auch wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und wenn ihr das häufig tun wollt, dann abonniert doch gerne unseren Channel und hinterlasst uns auch gerne ein kleines Feedback. Und bis dahin, dann zum nächsten Mal.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.